So am Samstag vor einer Woche wurde im Open House eingebrochen. Glücklicherweise gelang es den Dieben nur ein Sparschwein mit ungefähr 10 Franken zu plündern, das Corinna gehörte. Ich denke, sie kann das verkraften. Vermutlich wurden sie von den heimkehrenden Bewohnern überrascht und sie mussten fliehen und konnten ihr Werk nicht vollenden. Die Beute war klein, der Schaden durch die zerstörte Balkontüre relativ groß. Und jetzt, wie sollen wir dieses Geschehen einordnen? Sollen wir sagen, wunderbar, der Herr hat uns Bewahrung geschenkt, dass sie nichts Wertvolleres klauen konnten und nur die Balkontüre beschädigten? Nun, vielleicht denkt aber jemand, Gott hätte ja den Einbruch ganz verhindern können. Dann wäre sogar noch die Balkontüre unbeschädigt. Ja, wie soll man ein solches Ereignis einordnen? Wir neigen dazu, und das muss gar keine schlechte Angewohnheit sein, alles zu beschönigen, selbst einem Einbruch noch eine geistliche Dimension abzuringen. Natürlich haben wir Gott gedankt, dass nichts Schlimmeres geschah und vor allem keine Personen verletzt wurden. Aber wir gehen oft unbewusst davon aus, dass Gott für jede Situation eine gute Wendung bereithält. Wenn die gute Wendung nicht eintrifft, neigen viele zur Resignation und die Fragestellung des Glaubens. Oder sie sitzen da und hören all diese gute Wendungen und denken für sich, aber in meinem Leben gab es diese Wendung nicht. Ganz ein heikles Ding ist das eigentlich. Wir übersehen in solchen Situationen, dass die Bibel über viele Ereignisse berichtet, die bei gottesfürchtigen Männern und Frauen zu keiner guten Wendung führte. So auch im Leben von Johannes dem Täufer, der sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion geköpft wurde. Und mit dieser abscheulichen Hinrichtung werden wir uns heute beschäftigen. Als Johannes bereits hingerichtet war, verbreiteten sich in Israel die Geschichten über Jesus, über das Wirken von ihm. Er heilte Kranke, er weckte Tote auf, Blinden schenkte er das Augenlicht und so weiter. Und weil das so außerordentlich war, wollten die Juden, wie damals bei Johannes, wissen, wer dieser Jesus ist. Sie wollten Jesus zu- und einordnen können. Einige sagten tatsächlich, Johannes, der Täufer, ist von den Toten auferstanden, deshalb gehen solche Wunderkräfte von ihm aus. Die dachten also, der geköpfte Johannes sei wieder auferstanden, sei es Jesus. Andere meinten, er ist Elia. Das kennen wir ja schon bei Johannes, dieselben Personen wurden da vermutet. Und einige vermuteten, Jesus ist ein Prophet, wie einer der Propheten aus früheren Zeiten. Natürlich wurde auch Herodes über das Wirken von Jesus in Kenntnis gesetzt, schließlich wirkte Jesus hauptsächlich in seinem Hoheitsgebiet. Und erstaunlich ist, dass Herodes ernsthaft in Erwägung zog, Jesus könnte der auferstandene Johannes sein. Er sagte, er ist Johannes, ich habe ihn enthaupten lassen und jetzt ist er auferstanden. Und dann dachte man, Johannes hat ja keine Wunder, das wissen wir. Jetzt dachte man, nach der Auferstehung hätte er dann so quasi diese heilenden Wunderkräfte bekommen. Aber der Herodes war sich nicht so ganz sicher. Manchmal zweifelte er an dieser Überzeugung und er dachte bei sich, Johannes habe ich doch selbst enthaupten lassen. Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Und deshalb wollte er Jesus unbedingt sehen. Er wollte Gewissheit darüber, ob Jesus wirklich der auferstandene Johannes sei. Er musste noch einige Zeit warten, bis er dann Jesus sah. Die einen kennen ja diese Begegnung. Und nun berichtet Markus, in seinem Evangelium, wie es zu dieser Enthauptung des Johannes kam. Herodes ließ Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen. Und der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie geheiratet. Herodes nahm also seinem Stiefbruder seine Frau weg. Verschaffen wir uns zuerst noch einmal eine Übersicht über die familiären Verhältnisse im Hause des Herodes Antipas. Herodes Antipas war ein Sohn des Herodes des Großen, der zur Zeit von der Geburt Johannes und zur Zeit der Geburt von Jesus regierte. Auch dieser hat die Kindstötung in Bethlehem angeordnet und befohlen. Herodes war mit 10 Frauen verheiratet, nicht alle gleichzeitig, zum Teil nacheinander, hat sie zum Teil noch umgebracht und so, wenn sie nicht gepasst hat oder er sich bedroht fühlte. Eine seiner Lieblingsfrauen hatte 2 Mariamne, und eine war seine Lieblingsfrau, die hat er auch umgebracht, aber hat dann diesen Tod fast nicht überwunden. Das nun so nebenbei. Herodes Antipas war ein Sohn des Herodes des Großen, der zur Zeit der Geburt von Johannes lebte eben. Und Antipas war der Sohn der 4. Frau des Herodes des Großen. Er war mit einer Tochter des Nebatärkönigs Aretas dem 4. verheiratet. Die Nebatär waren arabischer Abstammung und ihre Hauptstadt war Petra, das liegt im heutigen Jordanien. Herodias war die Tochter Aristobuls, einem Sohn des Herodes des Großen, der mit seiner 2. Frau zeugte. Und Herodias war also die Nichte zu Antipas, war eine Nichte von ihm. Herodias, mit der wir uns heute noch intensiver beschäftigen werden, sie heiratete zuerst ihren Onkel Herodes Philippus, der von der 3. Frau des Herodes des Großen geboren wurde. Philippus lebte als Privatmann, er hatte also kein Land, das er regierte. Und die beiden hatten eine Tochter, die hieß Salome. In Klammer, Salome heißt eigentlich die Friedsame. Was nicht so passend ist zu dieser Salome, aber es ist einfach so. Als Herodes Antipas nach Rom reiste, um dort mit dem römischen Kaiser einige Staatsgeschäfte zu besprechen, übernachtete er bei seinem Bruder Philippus. Bei diesem Besuch musste die Liebe zwischen Herodias und Antipas entbrannt sein. Die beiden kamen überein zu heiraten, doch Herodias stellte eine Bedingung: sie war nur bereit, seine Frau zu werden, wenn er sich von seiner ersten Frau trennen würde. Und dazu war Herodes bereit. Das hatte dann übrigens da mit dem Nebatärkönig, mit dem Vater, das gab dann noch einen Krieg, den Herodes Antipas verloren hatte. Das könnt ihr alles bei Josephus nachlesen. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Er hat seine erste Frau weggeschickt und hat die Herodias zu seiner 2. Frau gemacht. Und damit beging er einen doppelten Ehebruch. Er brach seine Ehe und die Ehe seines Bruders. Das löste in der jüdischen Bevölkerung große Empörung aus. Herodes verstieß gegen das 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, gegen das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knechte, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und er verstieß ebenso gegen eine weitere Aussage Gottes, die besagt, wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine abscheuliche Tat. Sie sollen ohne Kinder sein, denn er hat damit seinen Bruder geschändet. Es zeugt von großer Demut vor Gott, dass Johannes Herodes Antipas deutlich sagte, du hattest nicht das Recht, deinem Bruder die Frau wegzunehmen. Dieser Vorwurf entsprach der Meinung, die in der jüdischen Bevölkerung vorherrschte, und Johannes wagte auszusprechen, was andere dachten. Das ist oft so. Viele Menschen denken einfach, aber sie wagen es nicht auszusprechen. Aber Johannes war einer, der aussprach, was richtig war. Die anderen dachten es nur. Doch Herodias ärgerte sich grün und blau über Johannes, der es wagte, auf diesen Missstand öffentlich hinzuweisen. Sie hasste Johannes abgrundtief. Herodias hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu. Ausgerechnet ihr Mann, der Johannes hätte töten lassen können, der diese Vollmacht gehabt hätte, war nicht bereit dazu. Erstaunlicherweise war Herodes sogar ein stiller, zwar etwas ambivalenter Bewunderer des Johannes. Er empfand großen Respekt vor ihm. Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Das war Herodias ein Dorn im Auge. Doch Herodes, das sehen wir auch, war halt auch innerlich hin und her gerissen. Manchmal hätte er ihn am liebsten getötet. Aber dann fürchtete er die Reaktion der Juden. So berichtet Matthäus in seinem Evangelium, Herodes hätte ihn am liebsten umgebracht, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn es hielt Johannes für einen Propheten. Es war ein zerrissener Mann innerlich. Das sind oft so diese Machtmenschen, die mal so, die können von einer Minute auf die andere schwanken. Aber eben, es war nicht nur die Furcht vor den Juden, die ihn davon abhielten, Johannes zu töten. Johannes schien auf Herodes eine große Faszination ausgeübt zu haben. Irgendwie muss er realisiert haben, dass er es mit einem besonderen Menschen zu tun hatte. Sonst hätte er auch nicht vermutet, dass Jesus der auferstandene Johannes sein könnte. Gerne hatte er mit ihm gesprochen. Herodes hörte Johannes gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Herodes wurde unruhig, wenn er Johannes zuhörte, und trotzdem wollte er immer wieder mit ihm sprechen. Und an diesem Beispiel sehen wir, was vollmächtige Verkündigung bewirken kann. Sie kann Menschen beunruhigen. Sie kann Menschen vor Entscheidungen stellen. Und Herodes wurde vor Entscheidungen gestellt. Das hat ihn unruhig gemacht. Als Paulus in Caesarea vor dem König Agrippa seinen Glauben verteidigen konnte, berührte das den König Agrippa unglaublich, diese Botschaft. Und es berührte ihn so, dass er Paulus sagte, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Interessant. Und Paulus antwortet übrigens nicht, nein, ich will nicht missionieren. Keine Angst haben, ich sage nur, was ich glaube. Mir fällt auf, dass Christen in meinen Augen zu häufig und zu stark und zu schnell betonen, dass sie nicht missionieren wollen. Wer missionieren will, hat in unserer Gesellschaft ein schlechtes Ansehen. Und deshalb, selbst in unseren Reihen, hören wir das ganz schnell, wenn gefragt wird, wollt ihr missionieren? Nein, wir wollen nicht missionieren. Wir wollen nur unseren Glauben leben. Es gehört sich halt nicht, dass man missioniert. Doch egal, wie es ankommt, unser Auftrag ist die Mission. Und da kann für uns die Antwort von Paulus richtungsweisend sein. Er antwortete nämlich, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, König Agrippa, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin, abgesehen natürlich vor den Fesseln. Paulus war sich sicher, dass es nichts Besseres für einen Menschen gibt, als Christ zu werden. Teilen wir diese Überzeugung? Gut, Werner, super. Nun zurück zu Herodes. Er hörte Johannes gerne zu und wurde durch seine Predigt immer innerlich unruhig. Er realisierte bewusst oder unbewusst, dass die Botschaft des Johannes die Wahrheit ist und dass sie von ihm eine Entscheidung abverlangen würde. Und das beunruhigte ihn. Und wie reagieren wir, wenn uns eine Predigt beunruhigt? Sagen wir dann, das war keine gute Predigt. Da fühlte ich mich so unruhig, nicht so Frieden im Herzen. Machen wir es wie Herodes damals, warten wir, bis die Unruhe vorüber ist. Nach 1 bis 2 Nächten, manchmal geht es schneller, ist das wieder weg. Dann haben wir wieder die Ruhe. Dann haben wir wieder den Frieden darüber. Oder sind wir bereit, das zu tun, was wir merken, dass Gott von uns erwarten würde? Sind wir bereit zu überlegen, ob das, was mich unruhig macht, ob das nicht Gott sein könnte, der bei mir anklopft? Die beste und vollmächtigste Verkündigung nützt überhaupt nichts, wenn wir uns verschließen. Herodes zog keine Konsequenzen für sein Leben, leider. Herodias wollte Johannes unbedingt töten und vermutlich ertrug sie den Einfluss nicht, den er auf ihren Mann ausübte. Vielleicht hatte sie Angst, er würde früher oder später auf Johannes hören und sein Leben vor Gott in Ordnung bringen. Und da kam für Herodias eine günstige Gelegenheit, um ihren teuflischen Plan durchzuführen. Herodes veranstaltete nämlich an seinem Geburtstag ein großes Fest, zu dem er die hohen Beamten seines Hofes, die Offiziere und die führenden Männer von Galiläa eingeladen hatte. Also die Crème à la Crème, so quasi die wichtigsten, bedeutendsten Leute, die es damals in dieser Gegend gab. Und während dieses Festes betrat Salome, die Tochter des Herodias, den Festsaal und tanzte vor dieser Männergesellschaft. Und wir können davon ausgehen, dass Salome eine bildhübsche junge Frau war, die mit ihrem Tanz diesen Männern die Augen verdrehte. Sie lagen da vor den Tischen und gafften auf diese Salome, dieses wunderschöne Mädchen, wie sie da tanzte. Jedenfalls waren die Gäste und Herodes hell begeistert von dem. Vermutlich bereits etwas angeheitert und von der Begeisterung mitgerissen, sagte Herodes zu Salome, wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Und dann bekräftigte er es mit einem Versprechen, mit einem Schwur. Und was du auch bittest, ich werde es dir geben und wäre es die Hälfte meines Königreichs. Natürlich wusste jeder, der das hörte, das sagt man, das ist eine Bestätigung, ich will dir wirklich geben, was du willst, aber hätte Salome gesagt, ja, ich möchte die Hälfte des Königreichs, deines Königreichs, dann hätte sie nicht mehr lange gelebt, dann hätte sie sie liquidiert, weil das wäre unverschämt gewesen. Das ist einfach so ein Ausdruck, ein Beschwörungsausdruck. Und jeder wusste, dass das nicht wörtlich so gemeint ist, aber dass damit gesagt wird, ich will dir wirklich, wirklich den Wunsch, den du hast, erfüllen. Es war eben ein Schwur. Ein Schwur, von dem sich ein König nicht ohne weiteres lösen konnte, wollte er sein Gesicht nicht verlieren. Salome eilte zu ihrer Mutter und fragte sie, was sie sich wünschen sollte. Und Herodias wusste sofort, was sie wollte, den Kopf Johannes des Täufers. Und so eilte Salome zu Herodes zurück und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers bringen lässt. Also, ich meine, was ist denn das für ein Wunsch? Was für ein makaberer Wunsch von einer jungen Frau? Ich meine, nur schon die Vorstellung, einen Kopf auf einem Tablett zu sehen, da kommt einem schon das Schaudern. Gut, die Zeit war damals noch ein bisschen anders, da hat man noch etwas schneller getötet und so. Aber trotzdem, Herodes war geschockt. Er wollte das eigentlich nicht. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, dass Salome einen solchen absurden Wunsch äußern könnte. Er dachte vielleicht an ein wertvolles Kleid, an schönen Schmuck, vielleicht sogar ein kleiner Palast. Aber den Kopf eines Menschen, der erst noch als heiliger Mann galt, serviert auf einem Tablet. Wie krank ist denn das? Nun, weil Herodes vor seinen hochangesehenen Gästen sein Versprechen beschworen hatte, sah er sich gezwungen, diese Bitte zu erfüllen. Ansonsten hätte er sein Ansehen Schaden genommen. Er hätte sich öffentlich zu Johannes stellen müssen, wenn er ihn jetzt gedeckt hätte. Er beauftragte sofort einen Henker, der im nahegelegenen Gefängnis Johannes enthauptete. Und dann trug er den Kopf auf einer Schale herein, und also dieser Henker, und gab ihn dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Nun hatte Herodias, was sie wollte, und sie missbrauchte ihre Tochter für den persönlichen Rachefeldzug. Ich glaube, dieser Wunsch, den Salome hier anstelle ihrer Mutter äußerte, hat sie vermutlich ihr ganzes Leben verfolgt. Herodias missbrauchte ihre Tochter für ihren Rachefeldzug. Und als die Jünger des Johannes von der Hinrichtung erfuhren, holten sie seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab, und danach gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Und als Jesus das hörte, zog er sich zurück, er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Jesus wollte sich zurückziehen, er wollte Zeit zum Trauern haben über die Ermordung des Johannes, und diese Ermordung erinnerte ihn gleichzeitig an das, was ihm bevorstand, seine Hinrichtung am Kreuz. Sein qualvoller Tod. Einmal sagte Jesus zu seinen Jüngern im Blick auf die Kreuzigung: Vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Jesus wusste immer, was ihn erwartet. Und dieses Ereignis mit Johannes hat ihn wieder an das erinnert: Jetzt komme ich dann dran. Und ich vermute, dass Jesus mit seinem Vater allein sein wollte. Und er für seine bevorstehende Tod Ermutigung und Stärkung brauchte. Aber trotz dem schwierigen und qualvollen Weg wollte Jesus nicht aufgeben. Seine Liebe zu uns Menschen war zu groß. Und Paulus weist uns darauf hin, welche Bedeutung der Tod von Jesus dann für uns hat. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen. Und durch Jesus das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Hast du diesen Frieden mit Gott? Das ist das Größte, was Gott uns Menschen je geschenkt hat. Wir hätten Johannes einen schöneren und würdevolleren Tod gegönnt. Doch dieser gewaltsame Tod des Johannes zeigt uns, dass es auf dieser Erde nicht immer ein Happy End gibt. Es zeigt uns, dass Gott die Geschicke nicht immer zum Guten lenkt oder zu dem, was wir für gut halten. Gott lässt es zu, dass junge Menschen sterben, dass Mütter und Väter von ihren Familien weggerissen werden, selbst dann, wenn sie tief gläubig sind und Jesus von Herzen lieben. Gott lässt es zu, dass selbst Christen missbraucht und vergewaltigt werden, auch wenn das grässliche Wunden hinterlässt in einem Leben. Und zum Teil ein Leben lang man darunter leidet. Warum das so ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. weil wir noch nicht im Himmel sind. Unser Trost ist der, dass wir einmal miteinander bei Jesus sein werden, egal wie unser Leben läuft. Egal, was wir durchmachen und zu verkraften haben. Paulus formuliert diesen Trost einmal so, danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen, mit Jesus zusammen, die im Herrn verstorben sind, mit ihnen zusammen, die im Herrn verstorben sind, in den Wolken emporgehoben dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei Jesus sein. Also Paulus spricht hier von diesem Ereignis, wenn Jesus wiederkommt. Wir warten ja auf die Wiederkunft Jesu. Und dann sagt er, wenn Jesus wiederkommt, werden zuerst die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und dann werden die verwandelt, die jetzt noch nicht gestorben sind, an Jesus glauben. Und dann werden alle miteinander bei Jesus sein. Das ist unser Ziel, für immer bei Jesus zu sein. Vielleicht läuft einiges in deinem Leben schief und du trägst in dir tiefe Verletzungen. Du kannst dir nicht erklären, warum Gott nicht eingegriffen hat oder jetzt eingreift. Verzage nicht. Das ist ganz normal. Das gehört zum Leben in dieser Welt. Wenn das nicht so wäre, wären wir bereits im Himmel. Es gibt nicht immer eine gute Wendung. Und es heißt nicht, weil wir Christen sind, dass es bei den Christen immer gute Wendungen gibt und bei denen, die nicht Christen sind, nicht. Nein, das lehrt uns die Bibel nirgends. Gott lässt es regnen über den Gerechten und über den Ungerechten. Und er lässt die Sonne scheinen über den Gerechten und über den Ungerechten. Wichtig ist, dass wir trotz allem Jesus treu bleiben. Im Zentrum unseres Lebens stehen nicht unsere Erfolge und auch nicht unsere Unversehrtheit. Im Zentrum unseres Lebens soll Jesus stehen. So wie Johannes selbst sagte, Jesus muss immer größer werden. Und ich immer geringer. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort, das so realitätsnah ist. Wir leben mit vielen Fragen. Wir haben Dinge erlebt in unserem Leben, die uns beschäftigen, die uns auch verletzt haben. Und das gehört in unser Leben hinein. Und lass uns durch all das einfach bei dir bleiben. Im Wissen darum, dass bei dir die Zukunft liegt und die Hoffnung. Und dass das Wichtigste nicht ist, dass wir verstehen, warum das so oder so gelaufen ist, sondern dass wir begreifen, was du für uns getan hast. Und dass wir in dir Frieden und Geborgenheit bekommen, selbst mit und in unseren Verletzungen. Weil du der gnädige und barmherzige Gott bist und weil du, Herr Jesus, uns versöhnt hast am Kreuz, weil du für unsere Schuld gestorben bist. Wir danken einfach, dass wir dich kennen dürfen und dass du mit uns unterwegs bist. Amen.